Wunderschönen guten Tag, hier ist eine neue Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das zweitgrößte Land der Welt, um Kanada. Und es ist ja so, dass eigentlich Kanada bei der Buchmesse in diesem Jahr Gastland hätte sein sollen. Ist alles anders gekommen. Wird dann im nächsten Jahr, also 2021, auftauchen. Aber schon jetzt sind sie im Rahmen dieser Special Edition Buchmesse dabei. Und deswegen werden wir jetzt an dieser Stelle eine kleine feine Auswahl von Büchern, die zu diesem Thema passen, präsentieren. Frau Erbrich, wir beginnen mit der Kanadierin Marie-Claire Blais und ihrem Buch Drei Nächte, drei Tage. Drei Nächte, drei Tage, 72 Stunden. Kann so einiges passieren? Was erleben wir in diesem Buch in dieser Zeit?
Es kann so einiges passieren, vor allem wenn man sich auf einer kleinen Insel befindet. Die Insel, die das Setting dieses Romans ist, kann man naheliegenderweise mit Key West identifizieren. Also sie wird nicht benannt im Roman, aber die Autorin lebt seit einiger Zeit auf Key West. Sie pendelt zwischen Key West und Quebec. Und diese Insel ist ein Zufluchtsort, sie ist auch ein Sehnsuchtsort und sie ist der Ort, an dem sich die Schicksale von vielen verschiedenen Figuren manifestieren, die dort auf dieser Insel leben. Es gibt zum Beispiel einen Priester, einen schwarzen Priester, der sich um seine Gemeinde bemüht. Es gibt Ku Klux Klan-Mitglieder, die durch die Straßen marschieren. Es gibt Geflüchtete von den benachbarten Inseln, die auf diese Insel wollen. Es gibt einen französischen Literaturwissenschaftler und Kafka-Experten, der immer dem Nachtleben der Insel frönte und jetzt im Sterben liegt. Und es gibt eine Protagonistin namens Renata, sie ist Anwältin und sie muss sich von einer Operation erholen und versucht also die Grenzen und die Möglichkeiten des weiblichen Daseins auszuloten. Und all diese Figuren kommen auf dieser Insel zusammen, sie treffen aufeinander und sie erhalten auch alle eine Stimme in diesem Roman.
Die Autorin ist fast 80. Er hat schon unfassbar viel rausgebracht. Also ich habe gelesen, 58 Romane, Theaterstücke, Lyrikbände. Also Meisterin ihres Fachs. Aber was macht ihre Arbeit so besonders, so einzigartig?
Ja, also es ist wirklich erstaunlich, dass bis auf einen Roman noch nichts von Marie-Claire Blais auf Deutsch erschienen ist. Sie ist wirklich die Grande Dame der kanadischen Literatur. Wir sind sehr froh, dass wir sie jetzt dem deutschen Publikum erschließen können. Marie-Claire Blais war ihrer Zeit eigentlich immer voraus. Also sie hat in den 60er, 70er Jahren ja schon zahlreiche Romane veröffentlicht zu Themen, die damals noch nicht so virulent waren, die eigentlich später erst virulent wurden. Und sie hat auch immer einen sehr eigensinnigen Stil sich erhalten. Also sie hat auch nie geantwortet auf irgendwelche Modeerscheinungen der Gegenwartsliteratur ihrer Zeit, sondern hat immer einen sehr eigensinnigen Stil bewahrt. Was man auch an Drei Nächte, drei Tage erkennen kann, ist, wie scharfsichtig die Autorin die Gesellschaft beobachtet und betrachtet. Der Roman ist ja 1996 erstmals erschienen im Original. Also vor fast 25 Jahren. Und es ist der erste Teil eines zehnbändigen Zyklus. Es liest sich dennoch eben fast 25 Jahre alt und trotzdem wie eine Bestandsaufnahme der zeitgenössischen krisengebeutelten Demokratien. Okay. Und die Themen, die dort verhandelt werden, sind die Themen, die wir heute auch wieder diskutieren. Es geht um Homophobie, um Rassismus, es geht um soziale Scham, um Religion, um Misogynie. Also alles Themen, die uns heute noch beschäftigen und das steckt schon in Drei Nächte, drei Tage.
Aber wir müssen auch noch mal ganz kurz über die Form reden, weil, glaube ich, um die 400 Seiten und in diesen 400 Seiten 65 Sätze insgesamt zu finden. Warum? Weil das ist ja, wenn man da so schnell mal reinliest, dann schon teilweise geht das schon so ein bisschen an die Lesesubstanz.
Ja, aber auf eine positive Art und Weise, finde ich. Also es ist eine sehr besondere Form, das ist wohl wahr. Es sind sehr, sehr lange Sätze. Und das verleiht diesem ganzen Buch aber auch eine unheimliche Musikalität. Also es gibt einen sehr, sehr starken Rhythmus. Übrigens, das ist wunderbar übersetzt von Nicolas Denis. Das ist ein irrsinniger Sog, den diese besondere Form entwickelt. Also ein Satz meandert von einer Figur zur nächsten. Manchmal sind die Grenzen fließend. Man wird also so richtig hineingesogen in dieses Inselkollektiv.
Also man kommt aber noch gut mit, muss ich nicht irgendwie besonders wappnen als Leser?
Nein, gar nicht. Man muss sich darauf einlassen und man wird in eine absolute Lesetrance versetzt.
Und dann machen wir weiter mit einer weiteren kanadischen Autorin. Eine Autorin, die früher auch schon als Journalistin gearbeitet hat, aber jetzt halt eher Bücher rausbringt. Ihr Name Jocelyne Soucier und das Buch, das wir jetzt besprechen werden, Was dir bleibt. Frau Erbrich, in diesem Buch verlässt eine 76-Jährige ihr Dorf, ziemlich überstürzt, und geht auf eine Reise mit dem Zug. Letzte Reise heißt es dann auch schon ganz schnell. Was steckt dahinter?
Ja, das kann man natürlich am Anfang jetzt noch gar nicht verraten, was dahinter steckt. Das ist ja der Witz des Buches. Aber diese Frau, also was an diesem Roman schön ist, ist, dass es um mehrere Reisen geht. Also zum einen geht es um die Reise von Gladys. Das ist eben diese 76-jährige Dame, die eben eines Tages den Zug besteigt und verschwindet. Und dann gibt es noch eine zweite Reise, die des Erzählers, der uns die Geschichte nahebringt. Das ist ein Englischlehrer und ein Zugfanatiker. Und der hat sich auf die Suche gemacht nach Gladys, einige Zeit nachdem sie eben verschwunden ist, und hat versucht zu rekonstruieren, wohin sie gefahren ist. Und der nimmt uns Leserinnen und Leser quasi mit auf diese Reise. Und dann gibt es aber auch noch eine Hintergrundgeschichte, eine Reise in die Vergangenheit. Denn die Protagonistin Gladys ist in einem sogenannten School Train aufgewachsen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Kanada als Hauptfortbewegungsmittel nicht das Automobil, sondern den Zug. Und es gab so kleine Walddörfer oder die nur aus ein, zwei Hütten bestanden, entlang dieser Zuggleise. Und die Kinder, die dort gelebt haben, hatten natürlich keine Schule. Und deswegen gab es die sogenannte Institution des School Trains. Das war also ein Zug, ausgestattet mit einem Waggon. In diesem Waggon ein Klassenzimmer. Und in dem Zug lebte dann der Lehrer mit seiner Familie. Und der zog also von Monat zu Monat, von Dorf zu Dorf, und hat die Kinder beschult. Und Gladys ist in so einem Zug aufgewachsen. Sie war die Tochter eines Schullehrers und hat die ersten 16 Jahre ihres Lebens in einem Zug verbracht. Und auf ihrer letzten Reise, wie Sie schon erwähnt haben, kehrt sie zu den Orten ihrer Kindheit zurück und zu diesen Erinnerungen.
Okay, es ist ja schon ziemlich ungewöhnlich, dass die Frau sich in dem Alter nochmal aufmacht. Was passiert denn da mit dem Dorf und vor allen Dingen auch mit irgendwelchen Nachbarn? Ich glaube, die finden es nicht ganz, oder sind etwas irritiert, dass da plötzlich eine Lücke entsteht, oder?
Ja, durchaus. Also das Dorf ist in hellem Aufruhr, denn Gladys hat nicht alleine gelebt. Sie hat eine Tochter, die ist sehr krank, und das wissen die Dorfbewohnerinnen und Bewohner natürlich. Und sie sind sehr erstaunt, denn Gladys war immer sehr eng mit ihrer Tochter, und sie können überhaupt nicht verstehen, wie sie alleine lassen konnte. Und so beginnt eine groß angelegte Suchaktion. Also man beginnt dann, man weiß, sie hat den Northlander-Zug bestiegen und man beginnt dann sämtliche Bahnhöfe abzutelefonieren, Schaffner zu erreichen, Zugbegleiter zu erreichen und herauszufinden, wo denn diese alte Dame jetzt steckt.
Okay. Und es spielt, wir haben es gesagt, in Kanada. Und auch auf dem Cover kann man sehen, wie eine Frau in dem Fall in die Wälder guckt. Und Wälder sind bei dieser Autorin immer wieder da. Warum ist das so wichtig für Sie?
Zum einen natürlich, weil es den Mythos Kanadas beschreibt. Die Wälder sind in dem Sinne natürlich omnipräsent, und es ist diese große, sie beschreiben die große Weite Kanadas und stehen dann natürlich sinnbildlich dafür. In ihrem ersten bei Insel erschienenen Roman Ein Leben mehr hat sie ja auch schon eine Waldgeschichte erzählt. Da gingen alte Männer zum Sterben in den Wald. Und ich glaube, für Soucier ist der Wald einfach auch ein Ort der einerseits der Zurückgezogenheit, andererseits aber auch der Autonomie, der Freiheit. Mhm. Also ihre Figuren verbinden oftmals den Wald mit einer Idee von freiheitlichem Leben. Das sind oft sehr eigensinnige Figuren, die vielleicht so ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehen und die im Wald so ihr eigensinniges, eigenes Dasein schützen können.
Ganz zum Schluss noch die Frage, wir dürfen natürlich nicht zu viel verraten, aber es hat schon, was Sie jetzt gerade erzählt haben, so ab und zu Teile von, ich möchte jetzt nicht sagen Detektivgeschichte, das wäre falsch, aber es ist, da ist sehr, sehr viel drin, ne? Sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Literatur.
Ja, auf jeden Fall. Also einerseits haben wir das sogenannte Nature Writing, kann man auf jeden Fall erkennen. Vor allem, wenn sie dann eben diese Waldhütten beschreibt oder auch eben die Landschaft, in der das Ganze stattfindet. Es ist auf gewisse Art und Weise auch ein Familienroman, ein psychologischer Roman, weil natürlich auch diese Geschichte zwischen Mutter und Tochter erzählt wird. Mhm. Und dann ist es aber auch eine große Hommage an die Freundschaft, denn es kommt noch eine weitere Figur ins Spiel, aber von der möchten wir nicht allzu viel verraten.
Okay. So, und damit kommen wir zu einem Buch, das ja, ziemlich ungewöhnlich ist. Es ist nämlich wunderschön, das werden Sie gleich sehen. Und zwar ist es das Buch von Leanne Shapton, Gästebuch. Und es besteht aus Texten, Zeichnungen, Porträts und so weiter und so fort. Herr Halupczuk, guten Tag erstmal. Sagen Sie mal, was ganz genau ist dieses Buch?
Ja, hallo. Dieses Buch heißt Gästebuch und hat den Untertitel Gespenstergeschichten. Und das sind Gespenstergeschichten. Leanne Shapton hat vor, dürften jetzt inzwischen so 12, 13 Jahre her sein, hat sie bewiesen, dass sie mit der Kombination aus Texten und Bildern Geschichten erzählen kann, auf eine ganz eigene Art. Mhm. Sie hat damals eine Trennungsgeschichte erzählt, in Form eines Auktionskatalogs. Das heißt, man hat Dinge gesehen, die nach der Trennung eines Paares versteigert werden aus deren Besitz. Und natürlich haben diese Dinge die Geschichte deren Beziehung erzählt. Mhm. Dann hat sie vor nicht ganz so langer Zeit ihre Biografie sozusagen, eine Autobiografie oder Memoir, wie man heute sagt, geschrieben über ihre Zeit als Leistungsschwimmerin und überlegt, was das so für ihr Leben für Auswirkungen hat. Und auch da gab es eine Mischung aus Bildern und Texten. Und diesmal haben wir auch Bilder und Texte und sie erzählt Gespenstergeschichten. Sie hat eine große Sammlung an gefundenen Bildern, die man so auf dem Flohmarkt findet oder die einem zugesteckt werden und selbstgemachten Bildern, ganz, ganz wilde Mischung, malt selber, aquarelliert, zeichnet, ist auch bekannt als Illustratorin von Büchern, also Covern zum Beispiel. Und erzählt Gespenstergeschichten.
Aber was sind das für Gespenstergeschichten?
Zum Beispiel ganz klassisch. Man hat einen Traum. Und Träume sehen. Man hat einen Traum. Okay. Und wacht auf und denkt, da war irgendwas komisch. Und dabei waren es eigentlich nur. Also, was heißt eigentlich nur? Man hat sich irgendwie durch ein Haus bewegt im Traum.
Ja.
Und irgendwas war komisch daran. Man wacht auf und versucht sich zu erinnern. Mhm. Und dann findet man vielleicht in dieser Form eine Möglichkeit, von diesem Traum zu erzählen, ohne genau zu benennen, was es ist.
Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel?
Anderes Beispiel ist Kleidung. Mhm. Also sie hat in ihrem Schwimmbuch auch so Badedresses gezeigt. Mhm. Dann hat sie auch mit anderen Autorinnen zusammen das Buch Frauen und Kleidung herausgebracht und hat ein Faible für Vintage. Kleidung. Das heißt, sie hat hier, einerseits erzählt sie hier so die Geschichte eines italienischen Vintage-Kleidungsshops, der irgendwie auch so eine geisterhafte Elemente hat. Und dann hat sie diese einzelnen Kleider. Da wird beschrieben, was das ist, aus welcher Zeit es stammt. Okay. Und man merkt aber auch da ja klar, in so einem Kleidungsstück, da akkumuliert Zeit und da sind ganz viele Geschichten drin, die man vielleicht nicht kennt. Und dann pickt sie sich so eine kleine Szene raus, vielleicht von heute oder aus der Vergangenheit, und setzt sie da drunter. Und das öffnet so einen Imaginationsraum. Was haben diese Kleidungsstücke eigentlich erlebt so in ihrem Dasein?
Dazu muss man kurz, wenn Sie die Bilder sehen, kurz erklären, das ist noch die englische Ausgabe. Die deutsche sieht genauso aus, nur mit deutschen Texten. Genau. Aber das klingt und sieht natürlich wahnsinnig interessant aus. Aber wie kann sich der Leser an dieses Buch am besten ranwagen? Oder wie kann er sich es am besten für sich selber erschließen?
Am besten ohne vorab zu viel, wie soll ich sagen, er muss sich öffnen. Also so man muss das Gucken vielleicht auch nochmal neu lernen. Mhm. Ja? Also man muss offen sein für Assoziationen. Es gibt natürlich auch so Stücke, die sind irgendwie wie eine Erzählung erzählt. Mhm. Das sind dann zweiseitige kleine Erzählungen über eine Frau, die in Alcatraz war und dann das Gefühl hat, ein Geist hätte sich an sie dran geheftet. Und dann erzählt ihr eine Freundin, ja, das war einer dieser ehemaligen Gefangenen, der hat gespürt, was für ein Mitleid du mit ihm hattest. Okay. Ja, und ist mit dir mitgegangen. Mhm. So. Das ist ganz klassisch. Auf der anderen Seite hat man, man muss offen sein, so halt wirklich zwischen den Zeilen zu lesen und selber ein bisschen mitzudenken oder sich hineinfallen zu lassen in die Geschichte und sie für sich selber weiterzuspinnen. Es gibt hier zum Beispiel eine Bilderstrecke, das ist so. Das sind so klassische Snapshots, so Party-Snapshots.
Sieht aus wie so ein Yellow Pages, würde
genau. ich sagen. Oder man hat es bei Facebook irgendwie, das ist der Edward Mintz, also die Namen sind alle erfunden und die Events sind auch mehr oder weniger fiktiv. Und dieser Edward Mintz wird hier gezeigt mit verschiedenen Leuten auf verschiedenen Partys. Was dann aber auffällt ist, ist alles derselbe Tag. Okay. Der kann aber also unmöglich auf diesen vielen Events am selben Tag gewesen sein. Man denkt so, was ist das? Was sind diese Instagram, was sind diese Facebook-Identitäten,
die wir annehmen?
Sind das Geister und Gespenster? Sind das, also sind Avatare nicht auch irgendwie Gespenster von uns? Und es gibt Geschichten, die fast wie so eine Doku.
Ich glaube, wir können jetzt gar nicht weitermachen.
Ja, schade.
Weil ansonsten würden wir erst viel zu viel zeigen von diesem hervorragenden Buch. Wir halten fest, es ist ein Buch, in das man sich fallen lassen sollte. Man sollte open-minded
auf jeden
Fall da rangehen und dann sehr, sehr viel Spaß haben, oder?
Ja, und auch so ein bisschen natürlich auch gegruselt sein. Also es fährt einem ja schon mal, es sind Geschichten, die man sich sonst vielleicht nicht so vor dem Einschlafen erzählen würde. Aber es ist ein wirklich sehr immersives Buch auch. Also man taucht da wirklich ein.
So, natürlich auch für unser letztes Buch bleiben wir in Kanada. Unser letztes Buch ist Der Seitensprung, traditionell. Ein anderes Buch aus einem anderen Verlag wird vorgestellt. Frau Erbrich, welches Buch haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe heute Irdischer Durst von Anne Carson mitgebracht. Mhm. Erschienen bei Matthes und Seitz in der Übersetzung von Marie-Louise Knott. Anne Carson ist so die maßgebliche Stimme der kanadischen Lyrik, aber man kann auch sagen, sie ist die maßgebliche Stimme der Gegenwartslyrik überhaupt. Sie ist Altgriezistin, was man ihren Texten auch immer anmerkt.
Also sie ist ganz kurz was?
Altgriezistin. Also das heißt, es gibt immer klassische Motive, klassische Mythen, die sie so in die Gegenwart katapultiert und mit neuer Bedeutung auflädt. Und Irdischer Durst nun, das ist ihre letzte Publikation, also ihre jüngste Publikation. Das ist sehr komplex und anregend, eigentlich viel zu komplex für so ein Kurzformat. Aber es ist trotzdem ein so tolles Buch, dass ich es vorstellen wollte. Das ist eine Mischung aus Gedichten, aus kurzen Essays, aus fiktiven Interviews mit einem griechischen Dichter. Es kommen auch kurze Reden, werden auch vorgestellt zu Themen wie Brigitte Bardot oder Enttäuschungen in der Musik oder Forellen. Also das ist sehr, sehr heterogen, sehr vielschichtig. Mhm. Das ist ein wildes Assoziieren, was sie da tut. Es geht um Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeiten, es geht um Jugend, Vergänglichkeit, um Licht und Hedonismus. Sehr vielschichtig und eine unbedingte Leseempfehlung.
Okay. Dann vielen Dank an dieser Stelle und selbstverständlich auch Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren bei dieser Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Wir sehen uns dann das nächste Mal, da bin ich mir sicher. Bis dann. Tschüss.